Hi, Elli, was ist Gender Health Gap? Erzähl mal, was stellst du dir darunter vor?
Du, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema mittlerweile befasst, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, am Anfang, man hat es gehört, aber ich wusste nicht wirklich, was es ist.
Am Anfang, wie sind wir denn überhaupt zusammengekommen? Das war ja auch eine Reise. Vielleicht sollten wir die hier mal ganz kurz anreißen.
Auf jeden Fall, das war eine wilde Geschichte, aber ich glaube, wir stellen uns erstmal vor. Hi, ich bin die Elisa König und wer bist denn du?
Ich bin Jessica Schneider.
Das freut mich übrigens sehr. Ja, es war eine wilde Reise und zwar, ich glaube, du arbeitest bei der IKK, wenn ich das richtig sehe. Genau,
Genau.
und so haben wir uns kennengelernt und ihr habt damals zusammen mit der Krebsgesellschaft eine Kampagne für die Social Media Plattform von euch gemacht und seid auf mich aufmerksam geworden und
Ja.
so haben wir uns kennengelernt.
Ja, ich fand, das war ein ganz, ganz cooler Tag gewesen, weil wir direkt von Anfang an mega gewiped haben
Absolut.
und weil wir ja direkt ins Gespräch gekommen sind. Und ich habe gedacht, für dieses Projekt brauche ich auch jemanden, mit dem ich gut klarkomme, mit dem ich über intime Sachen reden kann, wo ich mich wohlfühle. Insofern bin ich da direkt auf dich gekommen. Und du hast ja auch einiges an Background mitgebracht, weil hier geht es ja um das Thema Frauengesundheit. Und ja, du bist da ja mittendrin, du hast ja deine eigenen Problemchen hier und da, deswegen habe ich gedacht, du passt da auch perfekt rein.
Ja, stimmt. Manchmal denkt man sich, oh, vielleicht ist es dumm, so wie es gekommen ist, aber ich finde, im Leben passiert alles so, wie es passiert. Man muss es akzeptieren. Bei mir war es so, vor 2 Jahren mit 38 habe ich die Diagnose Darmkrebs erhalten. Und für mich war es wichtig, irgendwie ganz, ganz offen mit dem Thema umzugehen und zum einen zu sensibilisieren, um zur Vorsorge aufzurufen und halt einfach auch zu zeigen, wie wichtig Gesundheit im Allgemeinen ist, aber eben auch, wie wichtig Frauengesundheit ist, weil man hat so viel Problemchen als Frau, so durch den ganzen
Ja,
Zyklus von
absolut.
Anfang an, so in der Pubertät. Man kippt um, wenn man seine Tage bekommt. Und man hat so viele Dinge, die einfach im Körper abgehen. Und ich weiß noch, dass ich damals in meinem Krankheitsverlauf, und ich wusste es lange nicht, und dachte, okay, was ist mit meinem Körper los? Ich konnte es nicht richtig einordnen. Und das ist halt wirklich was ganz, ganz Wichtiges, weil gerade zum Beispiel bei der Thematik Krebs geht es halt wirklich ganz, ganz schnell halt irgendwann auch um die Zeit, weil
Ja.
das ist das A und O und deswegen ist es einfach wichtig, sich mehr mit seinem Körper zu befassen.
Ja, auf jeden Fall, du sprichst ja was ganz Wichtiges an, und zwar, dass Frauengesundheit nicht nur auf ein Alter beschränkt ist, sondern es geht durch die gesamte Bahn von jung bis alt, gibt es ganz verschiedene Aspekte, die da beachtet werden müssen und können. Und damit wollen wir uns ja hier auch so ein bisschen auseinandersetzen. Also wir haben ja ganz spannende Themen mitgebracht
Oh ja.
für diesen Podcast, und ich freue mich schon richtig drauf. Was ist denn so das Thema, worauf du dich am meisten freust oder wo du gespannt bist darauf, was darüber zu lernen?
Also generell über den Gender Health Gap, also alleine mal in die Thematik einzutauchen oder da wirklich mehr Informationen zu bekommen, weil es einfach surreal ist, wenn man sich überlegt, also wenn wir jetzt wirklich mal ein bisschen in das Thema reingehen, dass der Mann quasi seit 1970, glaube ich, ist es, als die Norm in der klassischen Schulmedizin genommen wurde und wir als kleinen Mann irgendwie reingeschmissen werden. Also für uns gibt es gar keine wirklichen Studien.
Ja, wir werden einfach wie der Mann behandelt.
Ja,
So.
oder halt als kleiner Mann, weil wir
Ja.
tendenziell ein bisschen schmäler sind, irgendwie auch unsere Organe. Also ich glaube sogar, das Herz eines Mannes ist definitiv schwerer als das einer Frau. Das Frauenherz schlägt schneller. Das sind wirklich extreme Unterschiede. Zum Beispiel auch, wenn man überlegt, wir haben eine Periode, wir haben Hormonschwankungen, das, dies. Und dann hat sich wirklich die Medizin so lange jetzt wirklich nur auf das eine Geschlecht bezogen und uns in Anführungsstrichen einfach außen vor gelassen. Also heißt
Ja.
ja die Frage, wie ist denn dann unsere klinische Versorgung, wenn
Ja.
irgendwas passiert?
Ja, ich finde, man merkt das ja jetzt zum Beispiel auch bei einem Thema, das mich betrifft, zum Beispiel Endometriose. Da werden ja Frauen echt wirklich meistens erst sehr spät diagnostiziert. Vieles wird erstmal abgetan mit, ja, es ist völlig normal, dass du da sonst wie so große Schmerzen
Ja,
leidest. Gar kein
klar.
Problem, dass du da auf dem Boden rumkriechst und dich nachher nicht richtig bewegen kannst oder sonst was.
Ja.
So, und dann plötzlich gibt es dann eine Krankheit, eine Diagnose dafür, und es bekommt einen Namen, und das ist ja super, super wichtig. Und es nimmt ja zum Glück jetzt zum Beispiel in dem Bereich auch immer mehr an Fahrt auf.
Ja.
Und ja, ich finde, das zeigt ja eigentlich auch schon, wie wichtig es ist, dass wir jetzt auch hier darüber sprechen. Und für mich Gender Health Gap, ich finde, das klingt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen abstrakt. Aber ich
Brutal.
habe da ja auch so ein Beispiel gelesen, wie zum Beispiel bei diesen Crash Dummies. Also das sind ja alles männliche Crash-Dummies. Diese Crash-Dummies sind quasi auf die männliche Anatomie ausgelegt. Stimmt,
weil wenn ich überlege, ja, auf jeden Fall.
Genau. Und,
auch geübt daran.
Und das ist halt total krass, weil eben Frauen ja anders gebaut sind.
Ja,
und bei
nur ein kleines bisschen.
Und bei Autounfällen halt Frauen dann halt auch ein höheres Risiko haben, dass sie sich verletzen.
Mhm.
Und es gibt weibliche Crash-Dummies ja mittlerweile. Aber es ist nicht verpflichtend, diese auch mit in die Tests reinzunehmen.
Ja.
Das finde ich auch schon total wild, weil, also wir fahren ja mittlerweile genauso viel, würde ich sagen, Autos wie Männer.
Und ich glaube schon recht lange.
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Genau, aber das. Ich meine nur, weil wir sind ja davon auch betroffen.
Ja.
Insofern finde ich es halt auch wichtig, dass da dann das verpflichtend wird, dass zum Beispiel weibliche Crash-Dummies mit eingebunden werden. Einfach, damit man ein gewisses Gleichgewicht halt auch schafft, weißt du?
Noch zu sagen, dass warum halt bis dato immer nur an Männern getestet wurde, weil man halt irgendwann mal in den 1970ern die Kontergan-Felder hatte und man sich deswegen berufen hat. Aber wenn man sich überlegt, wir haben 2026 und 1970, das sind wirklich 56 Jahre, das ist verdammt viel und wir sind, und keiner wusste davon. Also ich habe, als ich wirklich mich jetzt belesen habe, bin ich auch darüber gestolpert, dass es wirklich auch Umfragen gibt, dass 42% der Männer das für Quatsch halten und für irgendeinen Modetrend und sogar...
Gender Health Gap.
Auf jeden Fall. Und das ist verrückt. Und 31% der Frauen auch dabei sind, weil man so wenig Berührungspunkte hat, weil man eigentlich ja gar nicht weiß, was es wirklich ist. Und das ist verrückt.
Das ist doch so krass, gell? Eigentlich würde man so sagen, ja, 2026, wo sind die fliegenden Autos? wo ist das coole Zeug? Aber nein, wir beschäftigen uns damit, dass Frauen in der Medizin endlich mal gesehen und gleich behandelt werden. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich hätte lieber die fliegenden Autos.
Gehe ich mit dir. Und ja, das ist absurd. Kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Auch, dass wir wirklich eine schlechtere Versorgung klinisch haben, weil wir Frauen sind.
Ja.
Weil, also, hättest du mich das... Also, ich bin wirklich sprachlos, weil das ist was... Das ist eigentlich undenkbar, weil du gehst ja ins Krankenhaus und du möchtest die bestmögliche Versorgung haben. Natürlich habe ich zum Beispiel jetzt auch mit meiner Darmkrebs-OP, das war ein unfassbar guter Arzt.
Mhm.
Das kann man jetzt nicht so verallgemeinern und sagen... Jetzt Frauen, die dich behandeln, sind immer besser. Aber wenn man Studien sich anschaut, gibt es genau die Problematiken, dass Frauen eben auch nicht ernst genommen werden. So Frauen gehen zum Arzt. Also bei mir zum Beispiel war es so, ich bin zum Arzt gegangen. Ich hatte eine verdammt gute Hautärztin, deswegen ist mein Hautkrebs festgestellt worden. Aber beim Gastroenterologen zum Beispiel, der hat das Ganze auf Stress abgetan. Und das.
Ach krass, das ist auch heftig.
Ja. Yeah. Ja, und das ist halt genau das, was du auch in den Studien erkennst, dass ganz, ganz viele Frauen, ich glaube sogar, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau die Zahl, aber dass sie zum Beispiel auch die 39% sind in einer gewissen Studie, die gar nicht erst zum Arzt gehen möchten, weil sie denken, sie werden nicht ernst genommen, weil es halt auch eben auf psychische Probleme geschoben wird. Und das kann nicht sein.
Ja, deswegen muss einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Thema kommen.
Ja.
Also wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es den Gender Health gibt, weil... Prävention, Vorsorge auch super, super wichtig ist. Das, was man im Vorhinein vielleicht schon rechtzeitig abklären kann, das wird später erst gar nicht zu so einem großen Problem werden. Deswegen, wenn man halt rechtzeitig Sachen erkennt, Frauen ernst nimmt, wenn sie auch ihre Beschwerden haben, dann ist das, glaube ich, langfristig gesehen auch einfach die bessere Lösung für alle. Und es ist ja auch einfach so, dass es die Hälfte der Menschheit betrifft, mal ganz einfach runtergebrochen. Die Hälfte der Menschheit sind Frauen.
Ja.
Also sollte doch eigentlich auch die Gesundheitsversorgung für beide gleich sein und gerecht sein und ernst genommen werden.
Dass wir alleine 2026 über so eine Thematik sprechen müssen, ist wirklich verrückt.
Ja.
Genau, wie du gerade sagst, ich hätte lieber fliegende Autos, als mich um sowas zu befassen. Aber deswegen sind wir da und deswegen schlüsseln wir das ein bisschen auf. Und genau darum geht's einfach, dass Frauenproblematiken wirklich jetzt in den Fokus gerückt werden, ernst genommen werden, dann Nachgang, beziehungsweise dass man sich nachhaltig wirklich damit beschäftigt. Es ist ja sogar, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, wie wird denn beim Mann ein Herzinfarkt festgestellt? Also was für Symptomatiken, weißt du da Bescheid?
Ist es beim Mann, ist es doch, glaube ich, linker Arm,
genau.
Schmerzen.
Genau, das Ziehen.
Genau. Und
Druck in der Brust.
Ja.
Und bei der Frau zum Beispiel ist es so, dass du Bauchschmerzen hast, du hast Rückenschmerzen und du hast so ein dumpfes Gefühl, das aufsteigt. Die Frage ist, hattest du das schon mal in deinem, weiß nicht, wie lange bist du auf der Welt?
Gott, jetzt muss ich überlegen, wie alt bin ich denn? 24.
Ich denke... Hattest du das schon mal, so Gefühle?
Ich hatte so Gefühle schon mal, ja.
Ja, Dito, ich genauso. Und ich habe das nachgelesen und dachte mir, ja gut, aber das sind ja allgemeine Periodenschmerzen. Das sind die allgemeinen Schmerzen, die man zum Beispiel auch, ich bin zum Beispiel neurodivergent. Mittlerweile sagt man, oder früher hat man ADHS gesagt, ich benutze lieber das Wort neurodivergent. wenn dein Nervensystem aktiv ist, hast du ganz, ganz oft einfach ein Ziehen im Arm. Und da denke ich mir, wie soll man das als Frau wirklich richtig rausfiltern?
Unterscheiden.
Genau, wenn es sogar noch nicht mal die Medizin bis dato tut. Also da muss so viel gemacht werden, damit wir ganz klar die gleichen Lebenserwartungen haben. Oder beziehungsweise die Möglichkeit, gleich behandelt zu werden in Krankenhäusern, wie Männer das.
Ja, das also Frauen haben ja tatsächlich eine höhere Lebenserwartung. Ich was ja irgendwie dann wiederum witzig ist in dem Kontext irgendwo. Aber ja, was das Thema Herzgesundheit angeht, ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, der bei dem Gender Health Gap mit am besten schon aufgegriffen wurde, weil es eben schon bewusst, also viele Menschen wissen einfach, dass es da Symptome mittlerweile gibt, die sich unterscheiden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen bei einem Herzinfarkt.
Meinst du, das wissen viele Menschen? Können wir vielleicht nachher mal auf der Straße rausfinden, weil ich bin mir wirklich, weil ich es nicht. Und als ich mit meinem Mann gesprochen habe, der sagt, ehrlich, kriegen Frauen überhaupt einen Herzinfarkt? Also von daher, ich bin gespannt. Sorry, wenn ich meinen Mann hier jetzt gerade in die Pfanne
Der Mann zu Hause denkt sich auch so, Elisa, sei bitte still.
Ja, hupsi. Ich bin gespannt, wenn wir unsere Umfragen nachher machen.
Ja, aber das finde ich schon ganz spannend, dass das unterschiedlich ist. Da werden wir ja auch noch eine eigene Folge dazu machen. Ein kleiner Spoiler hier schon mal am Rande zum Thema Herzgesundheit. Ich glaube, das ist einer so der bekannteren Fakten. Zumindest für mich war es schon mal ein bekannterer Fakt. Das ist ja auch so, dass Frauen dementsprechend, wie du gesagt hast, weil die Symptome anders sind, auch erst häufiger oder später in die Notaufnahme kommen. Also die warten länger, was natürlich auch in dem Fall total fatal ist, beim Herzinfarkt länger zu warten. Aber die warten länger und gehen dann halt erst in die Notaufnahme und werden dann erst quasi versorgt oder behandelt.
Weil halt auch man sagt, Frauen haben beständig Schmerzen in ihrem Leben und sind eher dazu geneigt, Schmerz auszuhalten und dann zu denken, okay, irgendwann geht er. Ja. Und das ist halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, bei einem Herzinfarkt halt absolut fatal. Das darf halt nicht sein.
Ja, weißt du, was ich gelesen habe, wie ich mich mit dem Thema Gender Health Gap auseinandergesetzt habe, war das Thema Reanimation.
Okay.
Fällt dir da irgendwie dazu was ein, um was es da gehen könnte?
Vielleicht, dass man Berührungsängste hat bezüglich Brustkorb und Brüsten?
Also tatsächlich, und das finde ich total krass, werden Frauen weniger reanimiert. Einfach weil gerade Männer Angst davor haben, dann auf diese Brust drauf zu drücken.
Oder was kaputt zu machen, vielleicht auch, weil eine Frau oft mal,
ich glaube, es ist eher diese Berührungsangst.
Okay.
Also es ist, glaube ich, eher dieses, oh, jetzt nachher heißt es dann, oh, ich habe die da angefasst.
Ah, okay.
Ich sage dir ganz ehrlich, fass mich an, wenn ich tot bin, wenn mein Herz nicht funktioniert, dann will ich, dass du da reindrückst und mich reanimierst.
Zu Recht.
Das ist mir wichtig. Also, dass da noch so eine Berührungsangst herrscht. Ich kann es bedingt nachvollziehen, aber das muss, also das sollte man ganz dringend drüber reden und sagen, hey, wenn da jemand liegt, dann fasst du mich bitte oder fasst du die Person an, wenn die Hilfe braucht, wenn die leblos ist, dann reanimierst du die bitte. Weil im Nachhinein sag ich auch nicht, oh Gott, nee, der hat da meine Brust angefasst.
Aber dann kommen wir ja nochmal zu dem Dummy-Beispiel und da ist es ja ganz, ganz, ganz wichtig dann, dass man wirklich auch Frauen-Dummies hat, weil nur so kannst du es ja lernen.
Ja.
Und nur so wird es normal und dann werden dir ja die Berührungsängste genommen.
Also das ist eine brutal gute Sache, was du da sagst, Ellie, weil ich mir gerade so denke, es gibt ja nur männliche Puppen auch.
Ja,
also ich habe noch nie an der Puppe reanimiert. Ich habe schon einige Reanimationskurse mitgemacht, so Notfallkurse. Und ich hatte noch keine einzige Puppe, die Brüste hatte.
Ich glaube ich aber schon.
Echt?
Ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn ich so, mein Kurs ist schon lange, lange her. Ich schwöre, wirklich lange. Aber ich glaube sogar, ich glaube, ich hatte eine Frau.
Ach,
ich glaube, ich hatte Brüste. Da war irgendwas, was hochging in meinem Kopf.
Ja, nee, ich tatsächlich nicht. Also vielleicht muss da auch noch aufgerüstet werden.
Ach, definitiv.
Ja.
Also Fakt.
Ja.
Sonst wird es ja die Studien auch nicht dazu geben oder eben die Berührungsängste wären auch nicht so da. Die Frage ist auch, wie oft hast du wirklich, also wie oft musst du genau so einen Erste-Hilfe-Kurs machen?
Ja.
Aber das ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht rein.
Ja, das geht vom Thema, glaube ich, zu weit weg. Aber du hast gesagt, du hast mit deinem Mann ja auch so ein bisschen drüber geredet, über das Thema. Was hat der denn dazu gesagt zu Gender Health Gap? Ist dem da was in den Sinn gekommen? War dem das bewusst, dass das existiert?
Nee, also das war, vielleicht mal gehört, so weitläufig irgendwie mal einen Headliner gelesen, aber sich wirklich damit befasst. Und wir haben auch gestern so ein bisschen irgendwie drüber gesprochen.
Also ich sag mal so.
Und mein Mann ist Förderschullehrer, also das ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt nicht irgendwie mit vielen, also der hat schon auch dieses lebenslange Lernen im Kopf drin und befasst sich wirklich mit vielen Thematiken, aber das ist wirklich was, ich müsste mal, oder wir werden es später auch sehen oder nochmal, vielleicht können wir das in einer anderen Folge nochmal aufgreifen, mal wirklich im Freundeskreis umhören, hey, was, wie siehst du das? Was ist denn für dich Gender Health Gap? Und dann mal zu gucken und aufzuschlüsseln.
Ich meine, jetzt haben wir ja dann einen Podcast, den du ihnen vorspielen kannst, wo er dann sich da weiterbilden kann. Vielleicht auch hier der Reminder an alle, die zuhören. Falls es überwiegend Frauen sind, nehmt doch mal euren Partner noch mit. Gebt dem doch auch mal einen kleinen Crashkurs in Gender Health Gap. Ist ja gar nicht so uninteressant. Je mehr es wissen, desto mehr können darauf aufmerksam machen. Das Wissen muss sich einfach verbreiten. Ja. Und ja, hier geht es überwiegend um Frauengesundheit und Frauenthemen. Das heißt aber nicht, dass es für Männer uninteressant ist.
Auf gar keinen Fall.
Also gerne auch mal die Partnerin unterstützen, indem so ein Podcast gehört wird.
Ja, weil ich glaube auch, es ist ganz, ganz wichtig in ganz vielen Thematiken, wie du jetzt gerade auch sagst, mit Endometriose oder mit anderen Problematiken, wie zum Beispiel auch Neurodivergenz-ADHS, wenn man so gewisse Symptomatiken auch näher gebracht bekommt und weiß, okay, auf was muss man achten oder selbst auch bei einem Herzinfarkt, was kann passieren, wie, wo, was. Es ist schon wichtig, glaube ich, auch den Gegenüber oder den Partner in dem Falle zu sensibilisieren, zu sagen, hey, das da könnte im Notfall, weil es gibt ja auch mal Notfälle oder selbst einfach nur das Verstehen uns von uns und unserem, nicht wir sind keine kleinen Männern, sondern wir sind Frauen und einfach zu verstehen, okay, das sind wir und das ist alles da und das macht alles Huddel und nicht nur, ach, die hat wieder das und das und ach, jetzt ist mal wieder das und das am Start.
Ja.
Allein die Hormonschwankungen.
Auch noch ein Thema.
Holla die Waldfee.
Ja. Dafür haben wir ja quasi uns in zwei unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Altersgruppen. Und da kann jeder dann vielleicht auch so ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive berichten.
Stimmt, ich habe auch gar nicht gesagt, wie alt ich bin, glaube ich.
Willst du es verraten?
Okay, ich bin 40. War ein bisschen schwer für mich am Anfang, aber ist alles in Ordnung mittlerweile. Genau, ich bin zweifache Mama von Zwillingen. Hm. Oder beziehungsweise, doch, ja, Zwillinge
das
sind
musst
zwei.
Du wissen.
Mädchen, ja. Junge. Bin studierte Sozialpädagogin und arbeite als DJ. Also ich mache so, ich würde sagen, sehr gesettelt, teilweise im Leben, gerade durch die Kids und mein anderer Part, dem lasse ich so ein bisschen ja mit der Leidenschaft tanzen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung bei uns beiden.
Ja, also ich habe keine Kinder, ich bin Single. Ja, nee, also ich glaube, wir sind beide sehr kreativ unterwegs. Also ich liebe ja auch so DIY-Projekte und alles Mögliche. Ich bin gern mit Freunden unterwegs draußen. Neues Hobby habe ich für mich entdeckt, Pole Dance, finde ich auch
geil.
Super. Ja.
Mega.
Ja, gell? Finde ich auch richtig cool. Ansonsten, denke ich, ergänzen wir uns da aber auch dann
ich
ganz
mich
gut.
Sehr.
Ich mich auch. So, Elli, jetzt haben wir ja mal unsere ganzen Gedanken, Recherchen, alles Mögliche hier rausgelassen und geteilt. Jetzt wird's ja auch mal an der Zeit, ein paar andere Leute zu fragen, was die denn von dem Thema so halten, wissen.
Absolut. Und ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt.
Wir gehen ja jetzt in die Innenstadt.
Ja.
Was denkst du, was die Leute da so sagen? Also denkst du, die wissen, was mit dem Begriff Gender Health Gap anzufangen? Oder denkst du, die sind so ahnungslos?
Mein Gefühl würde sagen, so 40% wissen, um was es geht. 60% sind eher noch ahnungslos. Aber
ich könnte mir vorstellen, dass mehr Frauen wissen, um was es geht, als Männer. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Nee, wir gucken. Ich würde einmal sagen, wir gucken, aber es ist eine interessante Prognose.
Du gehst
mal
unvoreingenommen ran.
Ja.
Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, was uns da jetzt so begegnet.
Tun wir das. Los geht's.
Wir machen so einen kleinen Podcast und es geht um Gender Health Gap. Yes. Und es geht einfach nur um die Frage, sagt euch das irgendwas?
Ja.
Echt? Erzähl mal.
Gender Health Gap?
Mhm.
Gender Health Gap, wie kann man das am besten übersetzen?
Keine Ahnung. Du hast gesagt, das sagt ja was.
Ja, dann, nee, doch nicht.
Sie haben es mal gehört, oder du hast es mal gehört, aber es ist einfach so dieses,
ja.
Und dann weiß man trotzdem nicht, was man damit anfangen
was
soll.
Bei Gender Health Gap geht es eher so ein bisschen um die Unterscheidung zwischen Mann und Frau in der Medizin. Also wie die wahrgenommen werden, unterschiedliche Probleme und wie weit man da mit dem Forschungsstand ist.
Ich habe sehr guten Bekanntenkreis, in meiner Familie gibt es auch einen Arzt. Da muss ich sagen, da wurden meine Probleme als Frau immer sehr gut wahrgenommen.
Super. Ah,
ja. Da muss ich sagen, da habe ich positive Erfahrungen.
Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und ich weiß halt auch nicht, ist es der Medizin schon so lang bekannt, dass es unterschiedliche Vorfaktoren gibt?
Wenn jetzt Medizin bei Männern getestet wird, statt bei Frauen, Frauen haben ja einen komplett anderen Körper als Männer logischerweise und der Körper von den Frauen reagiert ja auch komplett anders.
Exakt.
Und das muss man eigentlich auch bedenken. Man muss wirklich mal die Frauen untersuchen statt die Männer, weil Frauen haben auch allein schon zum Beispiel den Muskelanteil oder Testosteron. Ne? Ist ja alles ganz unterschiedlich und das wird ja alles bei Männern getestet und sagt, ist okay, ist okay. Und bei Frauen sind das komplett in anderen Nebenwirkungen oder so und komplett richtig. Medikamente wirken teilweise bei Frauen ganz anders als bei Männern. Aber das weiß man halt auch erst dann, wenn es soweit ist, weil man es halt vorher nicht getestet hat. Wie findet ihr das, dass da so ein Ungleichgewicht herrscht?
Ja, schon schlecht. Also ist schon eine Benachteiligung.
Ja, ich auch. Ich finde das eigentlich auch scheiße, wenn man drüber nachdenkt. Das ist schon schlecht, ja.
So wie Sie fragen, gibt es ganz bestimmte Unterschiede. Habe ich aber nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen.
Vielleicht auch die Hormonschwankungen, dass das Problematiken darstellt, dass zum Beispiel eine Frau hat ein viel kleineres Herz als ein Mann, also auch vom Gewicht. Wie sind denn die Symptomatiken vom Herzinfarkt bei einem Mann?
Oh je.
Oh, gut, dass wir hier sind gerade.
Ich mache das jede 2 Jahre in so einer Ersthelferschulung, aber leider gehen die Dinge wieder verloren. Ja.
Also eigentlich sagt man ja Ziehen im Unterarm, Druck auf der Brust. Und bei der Frau sind es ganz, ganz andere Anzeichen. Also wir können zusammenfassen, bei Ihnen ist es noch nicht angekommen, dass die Frau faktisch medizinisch eine Benachteiligung hat.
Ja, ist nicht angekommen.
Genau, dann wäre es für mich sehr, sehr interessant, was Sie denn schon mal über Gender Health Gap gehört haben.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Also Gender schon, aber das letzte Wort ist mir etwas fremd. Obwohl meine Tochter da sehr bewandert ist und auch die Freunde und mich sozusagen auch in gewisser Weise auch aufklärt in Dingen. Mhm. Und man lernt ja nie aus. Also ich bin ganz gespannt, was ist das?
Ja. Es geht darum, dass Frauen in der Medizin eine Benachteiligung haben.
Natürlich.
Es gibt einen Geschlechterunterschied.
Ja.
Genau, davon haben Sie schon mal gehört.
Natürlich, das ist bei den meisten Medikamenten, sieht man, das wird an Männern ausprobiert. Oder ausprobiert hört sich jetzt komisch an.
Ja, noch in Studien.
Auch bei Herzinfarkten wird überwiegend bei den Männern das dann, oh Gott, was ist da passiert? Bei Frauen, sie sind überarbeitet, haben Depressionen, haben Rückenschmerzen und es wird nicht über den Tellerrand geguckt. Mhm. Und es wird manchmal nicht wertgeschätzt und auch nicht zugehört.
Ja.
Also ich finde, Sie sind verdammt gut informiert. Also Sie haben ja schon einige Beispiele jetzt genannt. Medikation ist anders bei Frauen, also es wirkt anders teilweise. Herzinfarktsymptome sind anders bei Frauen als bei Männern. Haben Sie auch selbst schon mal die Erfahrung beim Arzt gemacht, dass Sie sich vielleicht nicht ganz so ernst genommen gefühlt haben, weil Sie eine Frau sind oder aus irgendwelchen Gründen, dass das eigentlich auf die Psyche oder so geschoben wurde?
Ja, gerade beim Frauenarzt, da hatte ich eine Situation, da war die Untersuchung und es war nicht angenehm. Ich habe das auch geäußert und sie hat gemeint, ja, beim Frauenarzt ist das halt so. Und da habe ich gedacht, Moment, es ist mein Körper und da sollte man doch in Austausch gehen. Und da ermutige ich auch Frauen an sich, egal was für Alter, von 0 bis 120, dass sie einfach sagen, was sie möchten und meinetwegen auch Petitionen starten oder im Freundeskreis sich austauschen, dass es nicht als Makel oder als Mensch, stell dich nicht so dran, dass einfach sich was im Gemeinsamen ändert, auch in der Politik und auch in der Ausbildung.
So, sind wir wieder da, sind wir wieder drin. Was sagst du, Elli?
Ich glaube, ich fand es genauso wie erwartet. Ehrlich gesagt.
Echt?
Also, ja, so diese, also man hat schon irgendwie gemerkt, die Leute wissen erstmal mit dem Begriff tendenziell überhaupt nichts anzufangen. Und wenn man es dann ein bisschen erklärt hat, dann hat man genau diese Bröckchen zugeschmissen bekommen, um die es sich da bei uns dreht.
Ja, ich finde auch, man hat so gemerkt, je mehr man mit den Leuten geredet hat, desto mehr wussten sie dann auch. Also ich glaube, sie haben sich teilweise auch selbst überrascht, so ein bisschen. Aber ja, ich fand es schon spannend. Da kamen ja auch einige persönlichere Geschichten mit rum und Erfahrungen. Das fand ich auch cool. Mhm. Aber ich fand es auch sehr spannend, dass diese persönlichen Erfahrungen gar nicht direkt unbedingt in den Zusammenhang mit Gender Health Gap gebracht wurden. Also das fand ich auch irgendwie spannend, sondern dass man das vielleicht eher als so selbstverständlich oder als Einzelfall für sich betrachtet hat und nicht gedacht hat, dass es ein größeres Problem vielleicht ist.
Perfekt zusammengefasst, weil genau das ist es. Ich glaube, man kriegt das in seinem Bekanntenkreis immer mit, dass es die Problematiken gibt. Aber man hat es nie in die, man würde sagen, in die Metaebene gesetzt, dass das wirklich ein beständiges Problem ist, das wirklich die Medizin per se angeht. Deswegen mega aufschlussreich. Und deine Quote hat gestimmt.
Ja.
Dass mehr Frauen Bescheid wissen als Männer. Natürlich haben wir auch mehr Frauen
gefragt.
Ja. Aber wir haben ja so ein bisschen auch im Off schon gefragt, ob der eine oder andere was dazu sagen kann. Und die Quote stimmt definitiv. Also Frauen wissen tendenziell, Gott sei Dank, ein bisschen mehr über die Frauengesundheit.
Ja, wobei Gott sei Dank. Eigentlich wäre es ja jetzt noch sinnvoller, wenn auch die Männer, auch wenn sie es nicht betrifft, was davon wüssten, um uns quasi zusätzlich zu unterstützen und das Thema nochmal hinauszutragen. Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, ich fand es auch super spannend. Und ich merke aber auch, da muss noch ganz viel getan werden.
Ja.
Da müssen wir echt noch ran, Elli.
Ja, definitiv. Und irgendwann wird es dann genauso sein, dass hoffentlich geschlechterunabhängig man Bescheid weiß, was denn mit dem Ausdruck Gender Health Gap gemeint ist.
Und ja, absolut.
Was ist da drunter zu verstehen und ja, welche Krankheiten sich da auch aufschlüsseln.
So, jetzt haben wir ja quasi unsere Perspektive am Anfang mit eingebracht, unsere Gedanken, unsere Recherchen. Jetzt haben Leute von draußen ihre Erfahrungen uns dargelegt. Jetzt wird es eigentlich mal Zeit, dass uns das mal noch so ein Experte einordnet und mal sagt, hey, wie sieht das wirklich aus? Ich habe da den Plan davon. Wir haben ja uns auch ein bisschen eingelesen, aber ich glaube, jemand, der das beruflich macht, der hat auf jeden Fall noch mehr Ahnung. Und ja, da hören wir doch mal nach, oder?
Lass uns das tun.
Wir sind an der Universität des Saarlandes. Ich bin hier mit Herrn Kirschhoff. Herr Kirschhoff, vielleicht können Sie sich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie machen.
Ja, also mein Name ist Frank Kirschhoff. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen. Ich bin seit 2009 Professor für molekulare Physiologie an dieser Universität. Mein Forschungsgebiet sind die Mechanismen, wie Zellen im Nervensystem miteinander umgehen. Insbesondere interessiert mich aber dabei, welchen Effekt haben diese Signalwege für das Verhalten, das wir ausüben? Und in den vergangenen Jahren haben meine Kollegin Sandra Iden und ich bei uns das Zentrum für geschlechtsspezifische Biologie und Medizin gegründet, weil wir finden, dass gerade auch in der Grundlagenforschung wir mehr tun müssen, um den Geschlechter-Data-Gap zu schließen.
Ja, genau dafür bin ich ja auch heute hier, damit Sie mir ein bisschen mehr über das gesamte Thema erzählen können, auch über den Gender Health Gap. Vielleicht können Sie da einfach mal eine ganz kurze Definition mir geben. Was ist das überhaupt für alle, die das auch noch nie gehört haben? Wie kann man das denn einfach runterbrechen?
Also der Geschlechter oder der Gender Health Gap oder die Gesundheitslücke zwischen den Geschlechtern ist ein Unterschied, den wir sehen, sowohl in der medizinischen Forschung, die wir zu wenig durchführen, aber auch in der Diagnose und in der Therapie. Und da werden immer noch Männer also Patienten bevorzugt gegenüber den Frauen.
Also man kann schon sagen, dass bei dem Gender Health Gap überwiegend Frauen benachteiligt sind, oder wie würden Sie das einordnen?
Überwiegend sind Frauen betroffen, weil viele Erkrankungen bei Frauen weniger deutlich zutage treten. Also Unterschiede sehen wir besonders zum Beispiel in den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch bei Schmerzwahrnehmungen oder bei der Wirksamkeit von verschiedenen Arzneimitteln.
Woher kommt das denn jetzt? Also liegt es einfach daran, dass sehr lange in Anführungszeichen nur an dem männlichen Körper geforscht wurde, der als exemplarisch genommen wurde? Oder wie kommt es denn dazu, dass quasi dieser Gender Health Gap überhaupt entstehen konnte?
Da gibt es sicherlich mehrere Gründe. Einer der Gründe liegt darin, dass die Contergan-Affäre aus den 60er Jahren dafür gesorgt hat, dass man aus Schutzgründen Frauen als Testpersonen einfach vermieden hat und man sich dann auf die Männer fokussiert hat. Gleichzeitig gibt es auch noch die Annahme, dass Frauen komplizierter sind aufgrund des monatlichen Zyklus und wir gleichzeitig, auch wenn wir nur ein Geschlecht untersuchen, auf der Grundlagenforschungsseite, wo es um Tierversuche geht oder so, wir einfach nur ein Geschlecht untersuchen können. Wir können einfach mit weniger mehr wichtige Erkenntnisse erzielen. Wir müssen aber feststellen, dass gerade in den vergangenen Jahren wir mit unserer Forschungsqualität so weit vorangeschritten sind, dass wir sehr subtile Unterschiede in sehr umfangreicher Art und Weise, also die zellulären Unterschiede in den verschiedensten Organen, Nervensystem, Niere, Leber, Herz, Haut, Immunsystem sehr detailliert aufdröseln können. Und da diese detaillierten Analysen, die haben jetzt immer mehr dazu gezeigt, wir sehen Unterschiede und wir fangen jetzt an, diese Unterschiede mit den epidemiologisch, also den Ärzten bekannten Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung von Erkrankungen zu erklären.
Ja, jetzt haben Sie ja gesagt, Frauen sind in Anführungszeichen komplizierter. Trotzdem ist es ja ein Fakt, dass wir quasi ja die Hälfte der Menschheit ausmachen. Also ist es ja nicht weniger wichtig. Dass
es ist absolut wichtig. Genau. Also jeder Mensch hat das Recht auf die gleiche Behandlung. Aber es ist wirklich so, dass die Wissenschaftler oder biomedizinische Forschende die Problematik, Sie verzeihen das Wort, wenn ich problematisch sage, aber des monatlichen Zyklus, den wir ja auch bei Versuchstieren genauso haben, dass man versucht hat, das aus den Statistiken herauszuhalten, also aus den statistischen Erhebungen der Daten herauszuhalten. Und das ist leider ein Problem, dem wir uns jetzt stellen können. Also Tatsache ist, dass insbesondere die Universität des Saarlandes sich auf die Fahnen geschrieben hat, gemeinsam mit der Landesregierung, muss ich hinzufügen, diese Unterschiede auch von der Forschungsseite her anzugehen. Und deshalb haben wir das Zentrum für geschlechtsspezifische Biologie und Medizin gegründet. Und deshalb sind wir mehr als 25 Forschungsgruppen, die allein nur diese Unterschiede versuchen aufzulösen.
Was gibt es denn da so für Forschungsgruppen? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Also ich fange vielleicht mal in der Kinderklinik an, weil es dort ein Beispiel gibt, was vielen Menschen nicht bekannt ist. Wenn wir zu früh geborene Kinder haben, sehen wir, dass die Mädchen eine viel bessere Prognose haben als die zu früh geborenen Jungen. Und wir können das im Moment ja mit dem Hormonstatus nicht unbedingt erklären, aber wir haben trotzdem ja den Unterschied in den Geschlechtschromosomen, die auch zu dem Zeitpunkt aktiv sind. Wir müssen diese Fragen aufklären. Das machen also die Kolleginnen und Kollegen in der Kinderklinik. In meiner eigenen Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns darum, wie verschiedene neurologische Erkrankungen von ihrem grundlegenden Mechanismus her erklärt werden können. Und wir haben da einige Modelle der multiplen Sklerose in der Forschung. Und multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die dreimal häufiger Frauen betrifft. Allerdings haben Männer den schwereren Verlauf. Mhm. Ebenso habe ich gemeinsam mit der Universität Heidelberg ein Forschungsprojekt über Schmerzforschung und auch Schmerzwahrnehmung zeigt einen sehr großen Unterschied zwischen den Geschlechtern.
Ich finde, man merkt ja auch langsam so einen Wandel. Zum Beispiel das Thema Endometriose wird ja auch immer bekannter. Also es tut sich ja auf jeden Fall etwas. Wo würden Sie denn sagen, ist bei dem Thema Frauengesundheit der Gender Health Gap noch am stärksten oder wo muss man vielleicht am genauesten hinschauen jetzt?
Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite die Epidemiologie anschauen sollten und den damit verbundenen Leidensdruck. Also wie viele Frauen sind betroffen mit ungerechter Behandlung und wie schwer sind die einzelnen Erkrankungen? Und da ich habe das Beispiel Multiple Sklerose genannt, Sie haben gerade die Endometriose genannt, wo auch wir vom Saarland aus im Bund gibt es neu aufgelegte Forschungsprogramme zur Endometriose. Das sind wichtige Themen, genauso was sozusagen am stärksten im Moment in der Bearbeitung sind die kardiovaskulären Unterschiede, also gerade die Unterschiede beim Herzinfarkt. Mm. Wir müssen bedenken, dass ein Drittel unserer Todesursachen sind auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen.
Mm. Wie stark sehen Sie das Thema Gender Health Gap jetzt allgemein momentan in der Medizin und Gesellschaft und haben Sie da vielleicht auch Tendenzen, Entwicklungen, wie prognostizieren Sie das so ein bisschen für die Zukunft?
Also ich glaube, dass das Thema in der Gesellschaft und bei den Ärztinnen und Ärzten und bei den Forschenden angekommen ist. Also ich glaube, gerade die Grundlagenforschung der letzten 10 Jahre hat mit ihren subtilen Untersuchungsmethoden wirklich so viel Unterschiede herausgearbeitet. Und wir Wissenschaftler, wir sind sehr neugierig. Warum haben wir diese Unterschiede? Welche Konsequenzen hat das? Das heißt, von der Forschungsseite sind wir sehr stark aktiv und wir sind aktiv dabei, auch die Politik davon zu überzeugen, uns für die Forschung mehr Geld zu geben. Denn Forschung ohne Geld funktioniert nicht. Und da möchte ich meine Kollegin, unsere Genetikprofessorin, Frau Julia Schulze-Hendrich nennen, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft überzeugen konnte, 6,5 Millionen Euro für die nächsten 3 Jahre zur Verfügung zu stellen, damit 15 Forschungsgruppen in Deutschland sich dem Thema Sex and Glia widmen können. Glia, das sind die Gliazellen des Nervensystems, Die Hälfte der Zellen des Nervensystems gehören zu den Gliazellen. Und die sind bei jeder neurologischen Erkrankung beteiligt. Das heißt, wir haben direkt auch die Politik überzeugt. Wir sehen auch, dass vom Bundesforschungsministerium, Gesundheitsministerium wurden auch zweistellige Millionenbeträge, kleine dreistellige Millionenbeträge zur Verfügung gestellt für die Forschung.
Letzte Frage, was ist Ihre persönliche Motivation, in diesem Forschungsgebiet zu arbeiten?
Also ich bin jemand, der versucht, Gerechtigkeit herzustellen. Und ich finde es eine wahnsinnig spannende Angelegenheit, jetzt die hochkomplizierten Methoden der Einzelzelluntersuchung im großen Maßstab auszunutzen, um daraus mehr Informationen zu finden, wie ein Organ funktioniert. Ich als Neurowissenschaftler, mich interessiert das Nervensystem. Und wenn ich dann sehe, dass jede einzelne Erkrankung des Nervensystems eine geschlechtsspezifische Verteilung hat, dann will ich wissen, warum das so ist. Und ich könnte ein ganz wichtiges Beispiel, wenn ich das noch erzählen darf. Eine Kollegin aus den USA hat herausgefunden, dass wenn wir im Gehirn anschauen, welche Hirnregionen kommunizieren aktiv miteinander, dann stellen wir fest, dass bei Männern Hirnregionen, die mehrheitlich innerhalb einer Hirnhemisphäre stattfinden, also wir sozusagen entweder das linke oder das rechte Hirn verwenden, also bei Männern, wohingegen Frauen verstärkt Kommunikation zwischen den Hirnhälften verwenden.
Ist das Multitasking?
Sehen Sie, meine Frau meinte, als ich ihr von diesen Ergebnissen berichte, sagte sie, Frank, das hätte ich dir gleich sagen können, wir sind einfach mehr multitaskingfähig.
Perfekt, das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Herr Kirchhoff.
Es war mir eine Freude.
So, Jessica, das war unsere erste Folge.
Ja, krass, so schnell ist sie vorbei und wir haben so viel gelernt, oder?
Absolut. Also wir sind ein bisschen unter die Oberfläche gegangen von Gender Health Gap, aber da gibt es noch so viel mehr zu wissen. Und magst du uns schon mal ein bisschen Einblick über unsere nächste Folge geben?
Ja, kleiner Spoiler. Es geht um das Thema Herzgesundheit in unserer nächsten Folge, denn das hier war natürlich erst der Anfang. Es kommt noch viel mehr auf euch zu. In der nächsten Folge werden wir dann zum Beispiel lernen, warum es als Frau wichtig ist, gewisse Symptome richtig einzuordnen, damit man nicht im schlimmsten Fall sogar stirbt. Ja, so krass ist das. Und darüber werden wir nächste Folge sprechen und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr darauf, das nochmal zusammen mit dir zu machen, Elli.
Ich auch, absolut. Und an euch da draußen, wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.